Am Telefon ist der Sozialwissenschaftler Michael Opielka. Er hat eine Professur inne für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena. Guten Tag, Michael Opielka.
Guten Tag, Herr Waldin.
Am Freitag beginnt ein Forschungsprojekt der FSU Jena und der Fachhochschule Jena Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhunderts. Politik ohne Religion, Religion ohne Politik. Wo berühren sich denn diese beiden Felder?
Dann berühren sie sich, wenn es um die Ebene von Werten geht. Religionen lassen sich ja so definieren, dass sie sozusagen die Theorie und Praxis der Letztwertbegründung einer Gesellschaft oder im sozialen Zusammenhang organisieren. Und die Politik ist ja nun überwiegend nicht mit Letztwerten befasst, sondern mit pragmatischeren Wertdimensionen wie Solidarität, Gerechtigkeit und so weiter. Aber doch diese Dimensionen haben sozusagen die Fächern immer dann auch in einer gewissen Weise hin in Letztwerte aus. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wenn man es mal konkret nimmt, als Beispiel die aktuelle Diskussion um die Frage, ob eine Schule Integration am besten fördert, indem auf dem Schulhof Deutsch gesprochen werden soll. Also ein Thema, was in neuen Bundesländern praktisch ja nicht existiert, weil da eine faktisch ausländerarme Zone vorherrscht. Aber in Westdeutschland gibt es ja in vielen Städten, wo wir, wie in Berlin, an manchen Schulen über 90% der Schüler ausländischer Herkunft sind, also nicht Deutsch als Muttersprache zu Hause erleben. Und da ist dann die Frage, wird ja im Moment überall diskutiert, ob dann eine Schule oder gar der Staat das Sprechen der deutschen Sprache im öffentlichen Raum verpflichtend machen soll. Auf den ersten Blick hat es mit Religion nicht so viel zu tun. Faktisch aber natürlich rutscht das in den Bereich des Religiösen, nämlich dahin, wo sich dann zum Beispiel Muslime vor allem angesprochen fühlen, und faktisch sind sie auch überwiegend angesprochen, weil der größte Teil zurzeit der Zuwanderer und der nicht gut integrierten Zuwanderer stammt eben aus muslimischen Ländern. Und dann erleben es diese Menschen sagen als Eingriff in ihre Freiheit, ja, und Freiheit ist ja nun wiederum eines der zentralen Werte der Demokratie in Bezug auf Religion, denn am Beginn sozusagen der Aufklärung und am Beginn des modernen Denkens steht die Religionsfreiheit. Und insoweit hängt Religion und Politik zum Beispiel an diesem Thema zusammen, aber natürlich auch an anderen Themen, wie zum Beispiel die Frage, wie man Familie versteht, ne, wie man das Geschlechterverhältnis versteht. Auch das ein großer Konfliktpunkt im Verhältnis zur Zeit europäische Moderne versus Islam. Oder auch in Amerika, wo wir eine große Kontroverse haben zwischen eher fundamentalistischen Protestanten, also evangelikalen Gruppen, und liberalen Kreisen, Stichwort Kreationismus versus Darwinismus.
Also der Staat und die Religion treffen aufeinander, wenn es um Werte geht.
Um Werte, genau.
Ja, man hat immer das Gefühl, es ist auf beiden Seiten, besonders auch auf Seiten des Staates, dann immer so eine gewisse Unsicherheit da im Umgang dann mit den Religionen. Hm. Wie kommt es dazu?
Naja, ich sage mal so, sie sind immer dann unsicher, wenn ihre Identität wackelig ist. Das aber in Demokratien herrscht in Bezug auf das Thema Werte eine geradezu notorische Unsicherheit. Einer der Gründe ist eben, dass die Grundlagen unserer freiheitlichen Verfassungsordnung durch Prozesse gesichert werden, die nicht aus ihr stammen, sondern die dahinter stammen. Also letztlich sind es religiöse Quellen, die überhaupt unsere freiheitliche Ordnung garantieren und überhaupt erst zum Entstehen gebracht haben. Und wir haben natürlich einen großen Strom in der Moderne des Atheismus, also des antireligiösen Affekts. Und dieser Atheismus ist insbesondere in großstädtischen Zirkeln ausgeprägter. Modernität und Antireligiosität scheinen für viele Menschen identisch zu sein. Und natürlich in den neuen Bundesländern, da ist es ganz ausgeprägt, da haben wir eine ganz rudimentäre religiöse Tradition. Wie gesagt, ich sage immer, dass die DDR hat zweierlei erreicht. Sie hat die Bevölkerung vom Privateigentum abgeschnitten und sie hat die Menschen von der Religion abgeschnitten. Dadurch haben wir Menschen im Osten natürlich auch mehr Wertprobleme und Wertunsicherheit. Aber das ist nicht nur eine Frage im Ostdeutschland, sondern eben auch eine Frage der liberalen Eliten. Für einen ordentlichen Atheisten ist das Religiöse eben eigentlich Opium des Volkes, nannte es mal ein berühmter Sozialwissenschaftler Karl Marx. Also in dieser Spannung ist man im Augenblick durchaus drin, und das macht einen Teil des Problems aus, warum Politik und Religion bei einer gewissen verbissenen Verbindung stehen.
Was halten Sie denn von der These der Renaissance der Religion?
Ich denke, dass es viele Indikatoren gibt, die dafür sprechen, dass Religion im öffentlichen Raum, als öffentliche Religion, zunimmt. Und die andere Frage ist, auf der privaten Ebene, auf der Ebene der Individuen, ihre Einstellungen, ob da Religion zugenommen hat, da ist das Bild zwiespältiger. Und in der islamischen Welt sicherlich, auch bei den Migranten in Deutschland, hat die Religion sicherlich in den letzten 10 Jahren eine zunehmende Bedeutung erfahren. Das ist gar nicht zu übersehen. In der deutschen Bevölkerung, bei den Eliten der Metropolen, wenn man das weltweit betrachtet, auch da kann man beobachten, dass der Anteil derjenigen, die sich sozusagen religiös outen, zweifellos zugenommen hat. Ob deswegen die Bevölkerung insgesamt religiöser geworden ist, gibt es widersprüchliche Entwicklungen, würde ich mal vorsichtig sagen. Aber generell kann man sicher sagen, im öffentlichen Raum kann man von einem Renaissance oder von einer Renaissance der Religion sprechen.
Ihr aktuelles Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Wahrnehmung von Bedrohungen, Europa und die islamische Welt. Unser Bild, etwas zugespitzt gesagt, vom Islam ist ja größtenteils geprägt von militanten Islamisten. Wie kommt es denn zu dieser sehr unausgewogenen Sichtweise?
Naja, überlegen Sie doch mal, wie das Bild der Juden in Deutschland ist und insbesondere in Ostdeutschland. Die Juden gelten vielen Menschen A als fremd und vielen noch als Bedrohung. Noch immer sind etwa 20% der Ostdeutschen Antisemiten. So, aber es gibt auch gar keine Juden. Also ein Antisemitismus ohne Juden, das ist eine der Dinge, die man beobachten kann. Wer kennt denn heutzutage einen Juden? Und ähnlich ist es im Grunde auch in einer gewissen Weise ähnlich bei Muslimen. Wer kennt denn wirklich einen Muslim oder hat mit ihm mal schon über seine Religion gesprochen? Das heißt, ein relevanter Teil dieses Bedrohungskonzeptes fußt schlichtweg im fehlenden Kennen des anderen. Und dieses Gegenüber, dieses Fremde zum Mythos erklären. Und die Nazis haben das am Judentum gemacht, die heutigen Nazis machen das genauso noch am Judentum. Da wird der andere entpersönlicht, die andere Geschichte des anderen wird durch Vereinfachungen in den Dreck getreten und zur Bedrohung stilisiert. Und so funktionieren Fremdenfeindlichkeiten und so funktioniert eben auch eine gewisse Islamfeindlichkeit. Jetzt ist das Komplizierte daran, dass im Unterschied zu den Juden, die nur ganz wenige sind, es gibt weltweit 15 Millionen Juden, die Muslime nach den Christen die zweitgrößte Weltbevölkerungsgruppe stellen mit 1,2 Milliarden Menschen. Das heißt also, die Muslime kann man nicht einfach so ausblenden aus dem Bewusstsein, wie man es mit den Juden tun kann. Und dann kommt hinzu, dass die Muslime in den letzten 10 Jahren, die Muslime begonnen haben, durch Terrorismus in der westlichen Welt aufzutreten. Zunächst doch gar nicht religiös begründet, die PLO hat sich überhaupt nicht islamistisch begründet, aber es tauchte schon das Thema Arabers auf. Das Araber und das Muslim tauchte schon auf und das nahm in den letzten Jahren immer mehr zu. Und Al-Qaida und Bin Laden sind natürlich Menetekel für einen explizit islamistischen Terror, der den Menschen natürlich zu Recht Angst macht. Ich meine, wer möchte denn gerne Opfer eines Terroranschlags sein? Und insoweit ist diese Zuspitzung gegründet einerseits auf ein fehlendes Kennen und andererseits auf reale terroristische Akte, die gezielt ja auch gedacht sind zur Zerstörung der westlichen Zivilisation. Also das ist ja ausdrücklich das Ziel des islamistischen Terrors, ist die neue, aber diesmal islamistische Weltherrschaft.
Die islamische Welt aber war ja wirklich mal der Nabel der Welt, eine sehr tolerante Religion verglichen mit der damaligen Zeit. Bernard Lewis zum Beispiel schreibt in seinem Buch...
Wer schreibt es?
Bernard Lewis.
Ja.
Im Buch Der Untergang des Morgenlandes, der Islam habe sich mit der christlichen Krankheit Intoleranz angesteckt.
Naja, also Lewis ist zweifellos ein großer Kenner des Verhältnisses von abendländischer und morgenländischer Geschichte. Aber da muss man doch die Sache ein bisschen nüchterner sehen. Also da schwingt bei Lewis durch wiederum so eine Art antichristlicher Affekt, den Lewis leider auch hat. Also natürlich muss man sagen, dass das Ende der arabischen Herrschaft in Europa, nämlich der Fall des Maurischen Reiches in Spanien, kurz vor der Entdeckung Amerikas, ist natürlich in eine Zeit hineingefallen, in der das Christentum sich als besonders intolerant erwiesen hat. So, insoweit hat Lewis natürlich ein Stück weit recht. Aber jetzt soll man den Islam keineswegs zu idyllisch beschreiben. Der Islam hat natürlich die anderen Religionen überwiegend akzeptiert, aber natürlich immer nur als nachgeordnete Religion, als auch nicht überall. Auch da gab es immer wieder auch Diskriminierungen. Und Juden und Christen konnten existieren. Sie wurden selten als solche verfolgt, ganz selten, wobei es andere Beispiele gibt. Also wir haben auch im Islam durchaus auch intolerante Traditionen. Also diese Verklärung des Islam als eine idyllische Religion der gegenseitigen Menschenfreundlichkeit und die Idee sozusagen, dass der Islam sich in einer bestimmten historischen Phase angesteckt habe, mag berechtigt sein, aber insgesamt den Islam sozusagen zu idealisieren, halte ich für völlig unrealistisch.
Das Christentum hat eine Aufklärung, eine Trennung von Staat und Kirche durchgemacht. Im Islam ist das nicht der Fall. Könnte da in einer Aufklärung des Islam, in einer Trennung Kirche und Staat, vielleicht ein Weg ins 21. Jahrhundert liegen?
das ist etwas, was sehr viele meiner Kollegen so sagen. Als eine Metapher kann man es nachvollziehen. Also als Metapher, dass eben genau diese Phase, diese spezifische historische Phase im Islam nicht existierte, ist es berechtigt. Aber jetzt im Islam das Gleiche anzuempfehlen wie Europa, ist meiner Meinung nach historisch völlig waghalsig und beliebig. Aber was man sagen kann, und da ist wiederum Ihr Gesichtspunkt schon richtig, Trennung von Kirche und Staat ist sicherlich ein wichtiger Faktor. Doch auch hier empfiehlt sich genaueres Hinsehen. Denn die Trennung von Kirche und Staat, wie wir sie im Westen haben, ist ja eine höchst eigentümliche Trennung. In Deutschland haben wir Kirche, Trennung, Staat, aber der Staat erhebt die Kirchensteuer. Zweitens Frankreich. Frankreich gilt immer als Beispiel des Laizismus, der Trennung von Kirche und Staat. Zugleich aber haben sie in Frankreich so viele von der katholischen Kirche getragene Schulen wie in keinem anderen europäischen Land. Also ich will damit nur sagen, die Trennung von Kirche und Staat, die wir im Westen haben, ist dadurch überhaupt akzeptabel und auch erfolgreich gewesen, indem sie geschickte Formen der Rekombination von Kirche und Staat oder vor allem von Religion und Politik eingegangen ist. Und in diesem Sinn müssen wir auch Empfehlungen an die muslimische Welt und die islamische Welt verstehen. Die müssen sozusagen immer in die Tradition eingebettet sein. Und es kann nicht um eine Trennung gehen, sondern es kann nur um intelligente und zwar freiheitliche Rekombinationen von Religion und Politik gehen.
Und am Freitag beginnt dazu ein Forschungsprojekt Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhunderts. Am Telefon war Michael Opielka. Vielen Dank.